Marienroth-Podcast, powered by Landau Media.
CampCom, das ist die junge PR-Agentur von Ina Bose und Caroline Turk. Die beiden Kommunikationsprofis mit über 10 Jahren PR- und Texterfahrung in der Touristik und viel Begeisterung für alle Themen rund um Camping und Outdoor haben sich in Hamburg selbstständig gemacht, um genau dieser Camping- und Outdoor-Tourismuswelt als DienstleisterInnen in Sachen Kommunikation zur Verfügung zu stehen. Im Gespräch wollte ich nicht nur wissen, ob dieser Markt groß genug ist für eine komplette darauf ausgerichtete Agentur, sondern ich wollte auch verstehen, wie sich Reiseblogs und InfluencerInnen sowie klassische Pressearbeit im Bereich Tourismus entwickelt haben. Ton ab! Caroline und Ina, wer von euch kann mir denn erzählen, wie entstand denn eure Agentur explizit für Outdoor- und Camping-Themen?
Ja, ich fange einfach mal an. Hallo, ich bin Caro. Wir sind beide eigentlich schon seit 10 Jahren in der Tourismus-PR tätig, haben uns da auch vor, ich glaube, 5 Jahren in der Agentur kennengelernt, haben in Agenturen gearbeitet, selbstständig gearbeitet für verschiedene Destinationen, für Reiseveranstalter und Hotels. Und haben uns Anfang letzten Jahres gedacht, ja, man müsste sich eigentlich mal auf das Thema Camping spezialisieren. Das hatte so ein bisschen den Hintergrund, weil wir selber beide leidenschaftliche Camper sind. Und zwar das auch schon seit über 10 Jahren, würde ich sagen. Und es in diesem Bereich eigentlich noch gar nichts gab oder gibt bis jetzt. Und dann haben wir das Thema noch mal so ein bisschen verworfen und dann aber Ende letzten Jahres dann richtig losgelegt und gedacht, okay, wir probieren es einfach mal, wir spezialisieren uns auf das Thema Camping. Zum einen, weil natürlich der Boom total da war und zum anderen eben aber auch, weil es das noch nicht gibt und aber auch die Nachfrage von den Firmen da war. Also es gibt wahnsinnig viele Startups, es haben sich in den letzten Jahren super viele neue Campervermietungen gegründet und sind auf den Markt gekommen. Ja, die brauchen natürlich auch alle irgendwie Presseunterstützung. Wir haben dann einfach erstmal mit Kaltakquise angefangen und das hat super funktioniert. Und jetzt haben wir echt einen guten Kundenmix, nicht nur aus Campingunternehmen, sondern auch viele Unternehmen aus dem Bereich Outdoor und Glamping. Ja, so ist das eigentlich gekommen. Wir haben einfach unsere Leidenschaft mit unserer Kompetenz verbunden. Und ja, wir sehen auch den Bedarf vor allen Dingen auch bei den Journalisten, denn viele Kontakte, die wir uns die letzten 10 Jahre aufgebaut haben aus dem Reisebereich, sind jetzt eben auch interessiert an dem Thema Camping und springen da auf und haben eben auch Beratungsbedarf. Ina, magst du noch ergänzen?
Ich möchte eigentlich nichts ergänzen, außer dass wir uns schon seit ungefähr 8 Jahren kennen.
Wenn wir vielleicht noch so ein bisschen mal die Begrifflichkeiten klären können. Aus meiner Perspektive sieht es so aus, wir haben da diesen Trend für die Tiny Houses. Wir haben den Trend klassisch für den Caravan, aber auch für den Camper, den man hinten anhängen kann. Wir haben auch das klassische Outdoor-Thema, Klettern, Zelten etc., Abenteuer, Camps, Baumhäuser. Ist das alles euer Feld oder grenzt ihr da nochmal in diesem Feld ab?
Nee, da grenzen wir jetzt dann wirklich nicht mehr ab. Es ist ja schon ein Spezialgebiet und das haben wir wirklich bewusst auch Camping, Outdoor, naturnahe Unterkünfte uns da darauf spezialisiert. Und wenn wir das jetzt noch gezielter eingrenzen würden, dass wir sagen, wir machen nur Tinyhäuser und Camping und lassen die Baumhäuser raus oder sowas, da hätten wir dann, glaube ich, wirklich ein zu kleines Feld.
Okay, und wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Ist euer Team, weil ihr sagt, ihr mögt selber das Camping etc., seid ihr deshalb viel auf Reisen und ist euer Team damit quasi, ja, permanent in einem Remote-Modus oder wie muss ich mir die Arbeit in eurer Agentur vorstellen?
Also die Arbeit in unserer Agentur unterscheidet sich nicht wirklich viel von der Arbeit in anderen Agenturen. Wir sind natürlich schon auch viel unterwegs, auch privat gehen campen regelmäßig und sind natürlich auch beruflich immer mal wieder unterwegs. Aber das ist jetzt nicht überdurchschnittlich mehr, viel mehr als bei anderen Agenturen oder auch als wir früher unterwegs waren, als wir ganz klassische Tourismus-PR gemacht haben. Das kann man nicht sagen.
Man kann vielleicht noch ergänzen, dass wir dadurch, dass wir eben beide auch ja selbstständig sind und unser eigener Chef sind, dass sich natürlich einfach auch viel besser verbinden lässt, remote zu arbeiten, weil wir ja jetzt keinen Chef haben, dem wir irgendwie ein Stundenzettel von 9 bis 18 Uhr abgeben müssen. Das macht es dann immer so ein bisschen einfacher und ja, dann können wir das eben noch besser verbinden, unterwegs zu sein und reisen zu gehen und eben zu arbeiten.
Was ich in Corona festgestellt habe, weil ich auch mit anderen Industrien zu tun habe, die viel mit Mobilität zu tun haben. Da gab es unter anderem den Begriff Cocooning, der sich in der Corona-Phase nochmal herauskristallisiert hat. Also dieses Thema, ich will für mich allein sein, weil ich mich dann am sichersten fühle. In Berlin stehen nahezu in jeder Straße Wohnmobile, die einem auch dieses Gefühl geben, die Leute wollen sich nochmal kleiner, irgendwie kokunen, also einkapseln. Hat denn sozusagen Corona aus eurer Perspektive diesen Trend, der vorher ja schon in Teilen da war, hat der den nochmal verstärkt? Ist Corona da ein Nachbrenner?
Ja, also die Verkaufszahlen von Campern steigen ja eigentlich seit Jahren und wie du auch richtig sagst, den Trend gab es schon vor Corona, also den Trend zum Camping und dem Trend auch zum Vanlife, wie es ja jetzt häufig heißt. Und das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass sich eben immer mehr Zielgruppen für das Thema begeistern konnten, vor allem eben auch jüngere Leute und Familien, einfach weil es einen kompletten Imagewandel gab vom, ich sag jetzt mal, eher spießigen Klischee mit Gartenzwerg und Adiletten und so Dauercampern hin zur eigentlich naturnahen Urlaubsform und dieser Flexibilität und Unabhängigkeit. Genau, aber natürlich hat die Pandemie, also es ist ganz klar, lässt sich auch belegen, die Lust am Campen nochmal verstärkt. Erst gestern ging auch eine Meldung durch die Medien, neue Zahlen vom Caravaning-Industrieverband, dass eben in diesem Jahr sogar nochmal mehr Wohnmobile verkauft wurden als schon im letzten Jahr. Also letztes Jahr war eigentlich schon ein absolutes Rekordjahr. Und es eben nochmal 6% mehr Neuzulassungen allein von Campern gab. Und klar, die Vorteile liegen da eben auch auf der Hand. Gerade in Corona-Zeiten, die ganze Reise erfolgt individuell. Man hat sein Zuhause, sein eigenes Haus immer dabei. Das Haus auf 4 Rädern. Gegessen und geschlafen wird eben im eigenen Fahrzeug. Social Distancing ist kein Problem und man ist eben konstant an der frischen Luft. Und natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, der auch nicht zu vernachlässigen ist, ist die Flexibilität. Also ich habe mein Reisemobil dabei und ich kann eigentlich noch halbwegs flexibel entscheiden, wo es hingehen soll, sofern ich nicht in der absoluten Hochsaison verreise. Da müssen nämlich Campingplätze mittlerweile auch leider reserviert werden, schon lange im Voraus. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten und ich kann eben schauen, okay, Holland ist jetzt gerade wieder Risikogebiet. Ich habe meine Reise dort an die Nordsee geplant, disponiere ich um und fahre nach Österreich zum Beispiel. So flexibel bin ich eben beim Campen noch, ohne jetzt großartig viel stornieren zu müssen oder dann eben irgendwie ins Reisebüro gehen zu müssen oder ja, komplette Reise absagen zu müssen. Und das hat natürlich den Trend, denke ich mal, noch verstärkt.
Wir haben sehr viele unterschiedliche Themen jetzt schon angesprochen. Also was alles so innerhalb dieses Formates Outdoor und Campingreisen geht, ist es dann aber trotzdem auch ein Markt, der ausreichend groß ist, um eine ganze Agentur dafür aufzustellen?
Also wir sind ja, unsere Agentur besteht ja quasi aus Caro und mir und so soll das auch bleiben. Also wir wollen klein bleiben, wir wollen unseren Kunden eben immer die persönliche Betreuung anbieten. Das war das, was uns vorher in Agenturen, in denen wir gearbeitet haben, eben nicht so gefallen haben, dass es immer hin und her gegeben wurde quasi oder der Kunde immer weitergereicht wurde, wenn ein Kollege aufgehört hat. Das ist bei uns eben dann nicht der Fall. Es sind immer wir beide, wir haben immer beide mit dem Kunden auch zu tun, dass er immer 2 Ansprechpartner hat. Und wir wollen einfach klein bleiben. Wir vertreten eben auch nur Kunden, die zu uns passen und zu unseren anderen Kunden auch passen, sodass wir halt ein schönes Portfolio haben, so ein rundes Portfolio, um eben auch Synergien zu schaffen und die Synergien zu nutzen. Es ist halt auch perfekt, wenn man eben auf dieses eine Thema spezialisiert ist. Da ist man dann quasi der Experte, hat eine Bandbreite oder eine Palette an Kunden, die eben auf Camping, Outdoor ausgerichtet ist, was eben dann auch für die Journalisten halt auch natürlich super ist. Die sprechen uns mittlerweile an und sagen, Mensch, ich habe ein Campingthema, was habt ihr da? Und da kommen wir dann eben nicht nur mit einem Kunden um die Ecke, sondern haben dann eben mehrere und sie haben quasi den Artikel dann auch schon voll. Das spielt uns natürlich in die Karten, das ist super für den Journalisten, super für den Kunden und alle sind glücklich quasi. Und deswegen denke ich schon oder denken wir schon, dass das einfach die Größe des Marktes da natürlich ausreicht, wenn wir eben so klein bleiben wollen.
In meiner Wahrnehmung sind so diese Themen wie ja Vanlife, Klettern, Radwandern, generell Outdoor-Sachen und Reisen inzwischen von InfluencerInnen besetzt. Also so nehme ich es zumindest wahr. Ihr sprecht jetzt die ganze Zeit schon von Journalistinnen und Journalisten. Hat man aber im Prinzip jetzt dadurch mehr Optionen in der PR-Arbeit, dass man auf der einen Seite klassisch sozusagen die alte, in Anführungsstrichen alte Presse bespielt und auf der anderen Seite aber auch die neuen MedienmacherInnen beschießen kann mit Informationen?
Ja, also Social Media war im Tourismus ja immer schon ein wichtiger Kanal und davon ist das Thema Camping und Outdoor natürlich nicht ausgenommen, aber man erreicht damit noch lange nicht jeden. Also du bist jetzt wahrscheinlich die Zielgruppe, die man damit sehr, sehr gut erreichen kann, aber in unserer Wahrnehmung ist es tatsächlich eigentlich nur eine Ergänzung zu den eher klassischen Medien wie Print, TV, Radio. Wir betreuen beispielsweise einen Campervermieter, dessen Zielgruppe eher so 50+ ist. Und da ist tatsächlich die lokale Tageszeitung immer noch ein ganz, ganz wichtiges Informationsmedium und auch für uns ein wichtiger Fokus in der PR-Arbeit. Und die meiste Resonanz bekommt der Kunde tatsächlich durch Artikel oder Interviews in der Lokalpresse. Also für ihn, er bespielt auch die sozialen Medien und ab und zu hat er auch mal eine Influencer-Kooperation. Aber für ihn ist ganz klar der Fokus auf der lokalen Tageszeitung. Also im Umfeld seiner verschiedenen Standorte, einfach weil das für ihn also für seine Zielgruppe das wichtigste Kernmedium ist. Aber klar, Influencer sind nach wie vor sehr, sehr wichtig, auch für uns. Und wir müssen halt immer gucken, dass man so ein bisschen die Balance hat und schauen, womit man seine Zielgruppe erreicht. Weil Camping ist tatsächlich ja nicht nur Vanlife und spricht eben sehr, sehr viele Leute an. Und deswegen darf man die klassischen Medien nicht vernachlässigen.
Ich sag mal in Anführungsstrichen früher, also im Prinzip vor noch, ja, eigentlich wenigen Jahren, waren Reiseblogs mal ein großes Thema. Würde ich heute eher unter InfluencerInnen packen. Gibt's denn das aus eurer Sicht eigentlich noch? Oder ist das ein Thema, oder ist das ein Media-Outlet, was quasi das Zeitliche gesegnet hat?
Also man muss schon sagen, dass Reiseblogs natürlich jetzt nicht mehr so das große Ding sind, so wie sie früher halt wirklich waren, wie du es gerade auch so gesagt hast. Und der Platz von Instagram schon natürlich ein bisschen eingenommen wurde und Influencer da einfach dazugekommen sind und nicht den Markt übernommen haben, aber natürlich die Reiseblogs schon so ein bisschen verdrängt haben. Allerdings ist es schon auch so, also durch die vielen Jahre, die wir jetzt wirklich in der Tourismus-PR arbeiten, sind wir auch mit einigen Reisebloggern gut befreundet und besprechen das Thema auch immer mal wieder. Und die sagen natürlich auch ganz klar, dass gerade jetzt zum Beispiel auch durch Corona das natürlich sehr viel weggebrochen ist und keiner mehr irgendwie Lust hatte, groß Blogs zu lesen. Und viele Reiseblogger machen ja oder betreiben ja nicht nur den Reiseblog, sondern sind auch auf Instagram vertreten und nutzen eben diese oder so eine, kann man sagen, so ein 360-Grad-Ansatz irgendwie von Bloggern quasi, dass die Print, nicht Print, aber online einfach da sind mit ihrem Blog, dass sie aber auch, also ist ja auch online bei Instagram halt auch vertreten sind. Viele machen noch Podcasts nebenbei, sodass die halt auch wirklich nicht nur auf den Blog angewiesen sind quasi oder nicht nur darauf sich konzentrieren. Was man aber ganz klar sagen muss, ist, dass Instagram einfach viel einfacher ist, viel weniger Aufwand. Ein Reiseblog bedarf super viel Pflege. Da ist man nicht mal eben schnell ein Foto gemacht, hochgeladen und eine kleine Caption irgendwie drunter gepackt, sondern so ein Reiseblog-Beitrag, der braucht halt schon sehr lange, bis der fertig ist. Da muss man natürlich sagen, dass da die Reiseblogger so ein bisschen im Nachteil sind. Aber wenn man jetzt ein bisschen guckt, was ist langfristig, was ist kurzfristig, und da muss man ganz klar sagen, Instagram hat eher so ein bisschen, die Lebensdauer von Instagram ist eben nicht ganz so lang wie die eines Blogs. Man hat beim Blog die Suchfunktion, kann da immer mal wieder nachgucken, man kann direkt über den Blog buchen und so weiter. Und bei Instagram ist es einfach häufig so, dass in den Stories es nur 24 Stunden da ist, die Bilder auch irgendwann runterrutschen und der Blog ist einfach immer da quasi und man kann über die Suchfunktion immer seine gewünschten Themen suchen. Da würden wir auch schon sagen, dass die Blogs nicht mehr vielleicht ganz so relevant sind, aber jetzt auch nicht komplett ausgestorben sind.
Ja, vielleicht noch als kurze Ergänzung. Instagram ändert ja auch, wie wir wissen, ständig seinen Algorithmus. Und da kann man als doch reichweitenstarker Influencer auch mal ganz schnell gar nicht mehr angezeigt werden, ohne dass man das selber in der Hand hat. Und da ist natürlich gut, man hat eben auch noch ein zweites Tool oder ein zweites Medium, eben den Reiseblog. Denn da gibt es das Problem nicht und man hat eben seine Sichtbarkeit selber in der Hand. Und ist nicht darauf angewiesen, dass eine Drittplattform quasi einen entweder anzeigt oder nicht oder ja.
weil Caro jetzt gerade sagt, das mit der Drittplattform und mit dem Algorithmus, das stimmt total. Und es ist einfach so, man ist bei dem Blog sein eigener Boss und hat da eben die Macht drüber. Und das hat man bei Instagram einfach nicht. Ganz oft ist es halt auch schon passiert, dass nicht nur Sachen nicht angezeigt wurden, sondern eben auch ganze Accounts gesperrt wurden. Und wenn wirklich dein komplettes Business da jetzt nur auf Instagram liegt, hast du natürlich dann ein Problem, wenn das irgendwie gelöscht wird oder auch mehrere Tage einfach nicht da ist. Und das hast du bei deinem eigenen Blog natürlich nicht.
Jetzt habt ihr quasi mir so ein bisschen schon was vorweggenommen, weil das ist ganz interessant. Ich habe mich nämlich gefragt, in diesen sozialen Netzwerken ist man ja immer abhängig davon, dass man irgendwie auf sinnvolle Reichweiten kommen muss. Inzwischen, glaube ich, muss man das auch mit relativ viel Geld unterstützen. Also vielleicht ihr nicht als PR-Leute, aber zumindest ja auch die Influencerinnen und Influencer müssen ja manchmal noch ein bisschen Push drauf geben. Die Frage, die ich mir da gerade stelle, ist es denn doch so, dass dieses sogenannte Owned Media wieder größerer Aufmerksamkeit bedarf, dass man sozusagen auch für seine Kundschaft, für seine PR-Kundschaft zum Erfolg kommt?
Ja, definitiv. Aber klar ist auch, dass Social-Media-Ads und natürlich beim Reichweitenaufbau schon sehr helfen und auch natürlich Kooperationen mit sehr großen Accounts von Influencern. Und die Influencer wollen und sollen ja auch noch zusätzlich Geld verdienen, wenn sie eben guten Content produzieren, weil allein von Barter-Deals können die ja leider auch nicht leben. Und wir raten aber Kunden eigentlich generell gar nicht so stark nur auf Reichweiten zu schauen, vor allem wenn es darum geht, mit Influencern zu kooperieren, sondern eben Leute zu suchen oder zu engagieren, die zum eigenen Unternehmen zum 100% passen und die eben auch eine organisch gewachsene, treue Followerschaft hat. Das müssen dann nicht immer gleich mehrere Millionen oder Hunderttausende sein, sondern es können eben auch sogenannte Mikro-Influencer sein, die man dann eben als Markenbotschafter vielleicht direkt für einen längeren Zeitraum engagieren kann und die dann aber eben so eine sehr treue Followerschaft haben, die diesen Content dann auch wirklich darauf warten und richtig Fan sind von diesen Influencern. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Und natürlich sollte man auch die eigenen Kanäle, also jetzt aus Unternehmenssicht, nicht vernachlässigen. Und auch ein gut gepflegter Unternehmensblog, sage ich jetzt mal, ist gerade in der Campingbranche, also generell in der Reisebranche, Gold wert. Denn die Reiseplanung erfolgt ja auch oder findet ja fast ausschließlich online statt, auch im Bereich Camping. Guter Content zeigt da eben auch immer auf das SEO-Ranking ein. Von daher haben eigentlich auch fast alle unsere Kunden eben zusätzlich zu Kooperation mit Influencern oder auch einem Social-Media-Profil immer auch noch einen eigenen Unternehmensblog, wo sie ganz, ganz viele Themen auch dort spielen.
Das ist schön, weil damit ist klar, ist der Blog hat doch eine Zukunft.
Genau.
Da kommen wir nochmal auf einen Punkt. Caro, du sprachst gerade schon von Content und Reisen ist ja eigentlich, so ist es zumindest in meiner Wahrnehmung, ein sehr visuelles Thema. Dann haben wir auch schon viel darüber gesprochen, dass es im Wesentlichen alles online stattfindet. Es ist klar, dass im Zweifel nicht mehr der elendlange Text vielleicht, die klassische Reisebeschreibung zum Beispiel, vielleicht der große Bringer ist. Kann man sagen oder könnt ihr mir ein bisschen erklären, was müsst ihr eigentlich an Content für eure Kundschaft inzwischen schaffen, damit ihr sozusagen ja auch die Journalistinnen und Journalisten, aber auch die Influencerinnen und Influencer gut, sage ich mal, unterstützen könnt mit Material? Oder ist es wiederum so, dass die sagen, nee, pass mal auf, den klassischen langen Text brauchen wir schon noch, aber wir entscheiden noch viel mehr, wie wir den in, sag ich mal, Bits und Pieces aufteilen, um dann sozusagen in unseren Content-Kanälen damit zu arbeiten.
Text ist nicht tot, auch wenn man das immer so ein bisschen glaubt. Wir haben jetzt nicht die ellenlangen Texte immer. Wir versuchen schon bei unseren Kunden, das alles kurz und knackig auf den Punkt zu bringen, quasi für die Presse. Und das mögen sie halt auch. Aber Text ist nach wie vor einfach sehr, sehr wichtig. Allerdings muss man halt auch sagen, dass vielleicht nicht noch viel wichtiger, aber doch sehr, sehr wichtig ist gutes Bildmaterial. Wenn das nicht vorhanden ist, ist gute Pressearbeit quasi auch unmöglich. Vielleicht auch besonders auch in unserem Bereich oder im Tourismus allgemein, weil ein Foto kann halt schon oft entscheiden, ob ein Magazin, also gerade diese Lifestyle-Magazine, einen mit aufnehmen oder nicht. Da kann die News manchmal noch so relevant sein. Ohne Foto kann man es dann eben oft vergessen, mit aufgenommen zu werden. Da muss man schon auch visuell einfach mithalten können mit der Konkurrenz. Aber wie sagt man irgendwie so schön, der Mix macht's. Also eine Kombi aus Text und gutem Fotomaterial oder Reiseberichte und eine schöne Fotostrecke, das sind nach wie vor immer noch die beste Kombi.
Genau, vielleicht noch als kurze Ergänzung, also auch die Magazine, diese Frauen-Lifestyle-Magazine, die konkurrieren ja mittlerweile auch mit Instagram und Pinterest und so weiter. Von daher ist eben, also das Thema Foto ist gerade dadurch eben noch mal wichtiger geworden, weil die dann eben auch mit gutem Bildmaterial da überzeugen müssen, ihre Leserschaft. Und da ist es natürlich perfekt, wenn man als PR-Agentur oder eben als Kunde dann schon direkt super Bildmaterial liefern kann und dann entscheidet, leider manchmal häufig sogar ein Bild darüber, ob man eben genommen wird oder nicht. Und die News ist dann erstmal so ein bisschen, ja, zweite Wahl, sage ich jetzt mal.
Wenn wir nochmal so ein bisschen durchdeklinieren könnten, wie sieht denn bei euch es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ein Kunde, der einen Campingplatz hat und ich möchte gerne Leute auf meinen Platz locken, die vielleicht in 2-3 Tiny Houses übernachten können, die aber auch mit dem eigenen Zelt kommen können und vielleicht auch noch mit ihrem Wohnmobil vorbeischauen können. Könnt ihr mal so ein bisschen erklären, wie ihr dann loslegt und arbeitet?
Ja, also wir machen eigentlich immer erstmal eine Analyse, schauen, wer ist die Zielgruppe und dann gucken wir uns an, was sind die Key-Medien, die wir eben angehen wollen. Wir machen immer auch hauptsächlich klassische Pressearbeit, sage ich jetzt mal. Für den Bereich ist es so, dass wir dann immer erstmal natürlich irgendwie einen Text schreiben, dass man erstmal so ein bisschen Basismaterial hat, irgendwie alle Pressematerialien zusammenstellt, Fotos, Video, Text. Und dann definieren wir eben die Key-Medien anhand der Zielgruppe und auch anhand dessen, also das kann lokal begrenzt sein, das kann aber auch sein, dass das jetzt sagt, meine Kernzielgruppe sind eher so die 30- bis 40-Jährigen oder je nachdem. Da definieren wir die Key-Medien und die gehen wir dann sehr gezielt an. Wir haben eben ein Netzwerk, was wir uns über 10 Jahre lang aufgebaut haben an Journalistenkontakten und da wissen wir eigentlich ganz genau, wen wir mit welchem Thema gut erreichen und ansprechen können. Das ist dann häufig dann eben auch noch der Griff zum Telefonhörer und genau, die kennen uns und wir versuchen dann eben auch für die Journalisten eben Sachen anzubieten, die da perfekt passen, so dass die eben auch wissen, okay, da kommt jetzt kein Mist, sage ich mal, und das ist jetzt nicht der 100. Anruf von der PR-Agentur, um zu fragen, ob sie die Pressemitteilung bekommen haben, sondern einfach eben auch schon ganz gezielten Themenvorschlag, der auch dann im Idealfall super eben zum Medium passt und dann haben eben, wie gesagt, beide Seiten was davon.
Vielleicht nochmal zu den Themenvorschlägen. Also natürlich schicken wir auch eine Pressemitteilung einfach raus, eine allgemeine an unseren großen Verteiler, einfach, dass alle davon schon mal gehört haben quasi, also dass das Produkt oder den Campingplatz oder die Campervermietung eben gibt. Und dann gehen wir, wie Caro gerade gesagt hat, gezielt einzelne Medien an, schauen da, welche Themen passen können. Das besprechen wir auch immer mit dem Kunden nochmal. Oft haben die ja auch einfach noch ein paar andere Ideen, so dass wir halt wirklich den Medien einfach ganz passende Themen vorschlagen. So, dass jetzt nicht 100%, aber in 90% der Fällen halt wirklich auch passt.
Dann kann ich an der Stelle nur sagen, ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ihr da, weil es auch ein schönes Thema ist, einfach weiterhin viel Spaß dran habt. Und weil wir noch in Corona sind und das quasi zum geflügelten Wort in meinem Podcast oder in unserem Podcast geworden ist, bleibt gesund.
Bleibt gesund. Vielen Dank.
Ja, danke für das Gespräch.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.